Ich habe uns heute den 95. Psalm mitgebracht. Gedacht, mal nicht das Neue Testament, gucken wir mal ins Alte. Dieser Psalm ist für die, die die Stundengebete lesen, also insbesondere so im klösterlichen Bereich, ich weiß gar nicht, die geistlichen auch, ne? Ist das tägliche Lesung quasi, weil damit morgens das sogenannte Invitatorium beginnt. Das heißt, das ist sozusagen der Vorspann zu den eigentlichen Stundengebeten. Wir kommen jeden Tag dran. Darum ist es mir auch nur in die Hände gefallen, weil ich gedacht habe, wieso steht da eigentlich immer derselbe Psalm? Und dann habe ich ihn einfach mal gelesen und habe gedacht, das ist aber jetzt mal was Feines für uns heute. Das ist ein geteilter Psalm sozusagen. Am Anfang steht ein großer Lobpreis und im zweiten Teil kommt Gott zu Wort. Und da habe ich gesehen, da steht drin, also Gott wird da zitiert, und da steht drin, was ihn stört an seinen Menschen. Und da habe ich gedacht, das könnte sich lohnen, dass wir uns mal angucken, was Gott stört an seinen Menschen. Weil das ist ja nun gerade nicht das, was wir uns wünschen, dass wir ihn stören. Ich lese das mal ab Vers 8 in diesem 95. Psalm. Verhärtet euer Herz nicht wie in den Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht, sie stellten mich auf die Probe und hatten doch mein Tun gesehen. 40 Jahre war mir dieses Geschlecht zuwider und ich sagte, sie sind ein Volk, dessen Herz in die Irre geht. Sie kennen meine Wege nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Harter Tobak, oder? Also, es geht ihm offensichtlich um das Herz, denn damit beginnt es. Es beginnt mit dem, verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, oder wie man das ausspricht, ich hoffe, das stimmt so. Und es endet auch quasi, also sie sind ein Volk, dessen Herz in die Irre geht. Also das Zentrum ist die Geschichte mit dem Herz. Wenn das Herz verschlossen ist, dann geht es offensichtlich in die Irre. Und für mich spricht da echt die pure Sehnsucht raus. Sie kennen meine Wege nicht. Ich finde das dramatisch. Ich meine, es handelte sich ja immerhin um das auserwählte Volk Gottes. Menschen, deren Herz eigentlich ja nicht in die Irre gehen sollte, weil die ja leben mit Gott. Also, wenn ein verhärtetes Herz Gott stört, dann sollten wir über unser Herz nachdenken. Denn wenn es hier heißt, dieses Volk, sein auserwähltes Volk, kennen meine Wege nicht, dann müssen wir da schon mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das möglicherweise auch für uns gelten könnte. Und vielleicht können wir uns immer auch mal wieder fragen, selber, auch so tagsüber oder täglich oder wann auch immer, wie offen ist eigentlich mein Herz für Gott? Ist das ein verhärtetes Herz, ein geschlossenes Herz? Macht es sich auf? Sage ich es nur oder tue ich es auch? Das sind ja immer mal zwei verschiedene Dinge. Dass wir wollen, steht ja außer Frage, sonst wären wir auch nicht hier. Wir wollen ja Gott sehen, wir wollen mit Gott leben, wir wollen ihn kennenlernen. Aber wie ist denn das im typischen, im täglichen Tun? Tun wir es denn auch oder werden wir verschüttet, verhärtet, verschlossen? Wie antworte ich auch auf diese Sehnsucht Gottes, die für mich jedenfalls darin so deutlich wird? Und warum ihm das so wichtig ist, dass die Menschen ein offenes Herz für ihn haben, erläutert Gott ja dann. Er erinnert an diesen Weg seines Volkes, diese 40 Jahre in der Wüste. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, die Textstellen beziehen sich auf das Buch Numeri, das ist das vierte Buch Mose. Ich habe das mal versucht, so aus der Perspektive Gottes zu lesen. Alter Schwede, da wäre ich auch sauer geworden, glaube ich. Also Gott will sein Volk da an ein herrliches Ziel führen, an das Land seiner Ruhe, in das gelobte Land. Und auch der Weg, 40 Jahre, ist ja schon noch nichts Kleines, war schon auch ein Stück dieses Zieles. Offensichtlich sollten sie da reifen in dieser Zeit. Sie sollten ein offenes Herz schulen. Sie sollten seine Geschenke, seine Gaben wahrnehmen lernen. Und er hat ja wirklich reichlich davon gegeben. Und tatsächlich hatten sie überhaupt keinen Blick für Gott und seine Wege. Wenn man das liest, dann könnte man, ja, da wäre ich schon eher wütend geworden, glaube ich, als unser langmütiger Gott. Ja, und dann der arme Mose immer noch als Sandwich dazwischen, von beiden Seiten gequetscht. Das ist auch kein Traumjob gewesen. Meine Güte, ich habe das nochmal so überflogen und denke, alter Falter. Gott hat sein Volk immer und immer und immer beschenkt. Jeden Tag Manna und Wasser und die Nähe Gottes mit der Wolkensäule, mit der Feuersäule. Er war immer da. und hat ehrlich auch immer auf ihr ständiges Gezeter gehört, zorniger werdend immer mehr, aber er hat immer gehört und hat immer was getan und hat gesehen, dass sie im Grunde überhaupt keinen Blick für das große Ganze hatten. Sie haben immer nur vor sich hingestarrt, ganz offensichtlich, hatten immer einen Grund zu meckern. Das muss anstrengend gewesen sein für Mose und vor allen Dingen auch für Gott. Und sie haben immer nur an, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob sie das, den Horizont haben, sie, vielleicht war ihnen das Ziel zu nebulös, habe ich auch schon so überlegt. Wenn wir früher mit der Familie in Urlaub gefahren sind, war das für unsere Eltern auch nicht gerade so eine leichte Geschichte. Diese Blagen da hinten auf dem Rücksitz, die haben auch die ganze Zeit genölt. Mir ist langweilig, wann sind wir endlich da? Und einer hat dann immer schimpfen wollen und der andere hat immer gesagt, ach lass mal, sind doch nur Kinder. Also ich glaube nicht, dass die Urlaubsfahrten mit der Familie für die Eltern ein großes Vergnügen waren, bis wir dann da waren zumindest. Und so ähnlich stelle ich mir das im großen Rahmen da auch mit diesem Volk vor. Dieses nicht und jenes nicht und das ist nicht und das große Gezeter und dann erhob sich ein großes Schreien. Also ich hätte da glaube ich schon eher die Lust verloren, dieses Volk überhaupt weiterzuführen. Und da stellt sich genauso wieder für uns die Frage, wie sehr trifft das uns? Wie sind wir denn unterwegs? Also wenn ich jetzt diese 40 Jahre Wüste mal mit unserem Lebensweg übersetze, sozusagen in die heutige Zeit, wie bin ich dann unterwegs? Auch in der täglichen Last des Alltags, habe ich das herrliche Ziel immer vor Augen? Das ewige Reich, jetzt schon und dann für immer? Oder jammer ich ständig an derselben Sache rum, um mein eigenes Problem, gucke ich immer nur sozusagen auf mich, sehe ich Gottes Größe, sehe ich seine Fähigkeit, mich zu führen, immerzu, mitten im Schlamassel, oder will ich nur genau meine Lösung haben, vielleicht genau jetzt für mein Problem, und wie lange nassel ich Gott schon zu mit immer demselben Problem, ohne dass ich Augen dafür habe, was Gott in der Zwischenzeit schon gemacht hat, weil ich finde, das ist das eine, wir dürfen ja mit allen Anliegen zu ihm kommen, ist auch in Ordnung, das soll so, das ist gut. Aber wenn wir dann den Blick darauf verlieren, was Gott tut und immer nur sagst, das hast du mir aber jetzt noch nicht geschenkt, das will ich aber jetzt noch und er hat längst ganz andere Sachen getan und wir haben da keinen Blick für. Ich glaube, das ist das, was mir an dieser Stelle so besonders wichtig wird, wo die 40 Jahre mit ihm unterwegs sind, jeden Tag gibt es frisches Manna, er sorgt wirklich für alles und die sind die ganze Zeit nur am Nasseln. Also wenn man das so überträgt, glaube ich, kann uns das auch passieren, nur ohne Manna. Ich habe mich immer gefragt, wie das denn wohl eigentlich ist mit dem Manna. Das gehört jetzt aber eigentlich nicht dazu, weil gebratenes Manna, gekochtes Manna, Manna-Salat, Manna-Kuchen, Manna-Suppe. Aber es muss gut gewesen sein, weil es war offensichtlich so, dass die Menschen eigentlich hätten davon in Ruhe und Zufriedenheit leben können. Und dann ist jetzt noch, jetzt kehre ich wieder zurück zum Ernst der Lage, dann zeigt sich für mich auch wirklich in diesem, sie hatten doch mein Tun gesehen, dieser Satz, den er da sprechen lässt, für mich zeigt das auch so ein fehlendes Vertrauen irgendwie, so dieses, also hier heißt es ja, dort haben eure Väter mich versucht, sie stellten mich auf die Probe und hatten doch mein Tun gesehen. Die Hoffnung für alle, die Übersetzung, die macht das noch ein bisschen deutlicher. Jeden Tag erlebten sie, dass ich sie führe. Und trotzdem haben sie immer wieder Beweise meiner Macht verlangt. Ich finde, das macht es nochmal deutlicher. Also jedenfalls für meine eigene Gedankenwelt auch. Ich finde das dramatisch. Sie haben das immer und immer und immer erlebt, was Gott tut, und wollten trotzdem noch Beweise haben, dass er es kann. Wie bekloppt. Aber weit von mir weisen würde ich es jetzt irgendwie auch nicht, dass mir das nicht auch schon passiert ist. Aber welche Sehnsucht spricht da auch aus Gott? Immer und immer beschenkt er sie und führt sie und liebt sie und sie bleiben immer nur bei sich und jammern. Merke ich mir denn, was Gott alles schon für mich getan hat? Erinnere ich mich daran, wenn es ernst wird? Sie hatten doch mein Tun gesehen. Erinnere ich mich selber daran, was Gott alles schon getan hat, wenn es wirklich ernst wird bei mir? Fange ich immer wieder neu an, Vertrauen zu buchstabieren oder habe ich es irgendwann mal kapiert? Wie sehr kann ich Gott wirklich vertrauen, dass er mich immer versorgt und seinen guten Wegen führt? Also immer, meint jetzt, immer. Ich glaube, so ganz weit können wir das immer gar nicht so wegtun. Und dann steckt da noch ein weiteres drin, nämlich eine Konsequenz. Gott sagt zum Schluss dieses Psalms: Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Das finde ich auch in seine Ruhe. Das finde ich auch dramatisch. In der Hoffnung für alle wird das so übersetzt: Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Wir sind aber so geschaffen, dass unser Herz Ruhe findet in Gott und dass es diese Sehnsucht hat, Ruhe zu finden bei Gott. Dafür sind wir, so ist das gestaltet, unser Herz. Und deswegen ist das echt dramatisch, wenn das so, wenn Gott das sagt, das ist eine Konsequenz, die echt hammerhart ist. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, sagte Augustinus. Und das stimmt. Ich glaube, das stimmt ganz sicher. Und ich verstehe das jetzt wirklich so, dass Gott hier sagt, er zwingt niemanden, ihm das Herz zu öffnen. Er sehnt sich danach, aber er zwingt sie nicht, davon steht hier auch nichts. Und wer verhärtet und verschlossen leben möchte, kann das tun. Und wer nicht will, der hat eben schon. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns will. Also mein Fazit ist wirklich, Gott stört, Gott ist zuwider ein solches verschlossenes Herz, denn dann können seine Menschen einfach nicht wahrnehmen, wie liebevoll er sich führt. Dass wir als kleine Minimenschen keinen Blick für das große Ganze haben, das ist ihm ja auch klar. Da bin ich sicher, denn er weiß ja, was für Gebilde wir sind. Das steht ja auch irgendwo. Er weiß ja, dass wir unvollkommen sind. Er weiß ja, dass wir nicht alles können, sonst wären wir ja, müsste er uns ja nicht schaffen, dann wären wir ja schon irgendwie fertig. Aber ihm Vertrauen lernen, weil wir uns das merken, was er uns schon Gutes getan hat, weil wir das zur Verfügung haben und wissen, ja, er kann es, er hat es ja schon getan, das können wir schon durchaus lernen. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter nach vorne. Da sagt dieser unbekannte Psalmist, das ist ja kein Psalm Davids, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Das ist nur ein halber Vers. Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Heute. Diesen Satz mit heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, das kannten die Israeliten. Das wussten sie eigentlich genau. Denn es heißt im Alten Testament ja immer wieder, heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht ihr das oder das. Unser Gott ist einfach ein Gott des Neuanfangs. Ich pull mich ja jetzt sozusagen von hinten nach vorne, von dem Schwierigen bis zum Schönen sozusagen. Und wir sind jetzt mittendrin. Jetzt ist es gerade, denn unser Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Heute, heute, wenn du seine Stimme hörst. Was mir gestern nicht gelungen ist, kann ich heute tun. Das finde ich schon klasse. Es ist nicht für immer vorbei, wenn ich Käse mache, sondern ich kann heute wieder neu anfangen. Aber es heißt dann auch heute, nicht morgen und nicht übermorgen und nicht, wenn ich irgendwann mal endlich Zeit dafür habe, sondern heute. Ich darf neu starten, aber heute. Und ich erinnere nochmal, es geht um ein offenes Herz. Und ein Herz, das Gott sucht, das ihm vertraut, das ihm folgt, das gilt natürlich auch heute. Wie steht es also heute um mein Herz? Wie offen ist mein Herz heute für Gott? Wie sehr sehe ich seine Perspektive auf meine Lebenssituation heute? Wie sehr bin ich aber auch vielleicht heute im Hamsterrad gefangen und renne und renne und renne und renne und kann nicht links und rechts gucken, weil ich sonst aus dem Ding rauskippe und sehe nur noch mich und nicht mehr seinen großen Weg? Wie sehr habe ich heute Gottes Größe in meinem Blick und reduziere ihn nicht nur immer auf mein Problem? Sehnsucht ist das. Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Und nun komme ich ganz nach vorne. Diese ersten Verse, diese ersten 7,5 Verse sozusagen, die sind ganz, ganz andere Welt. Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn. Jauchzen dem Herrn und dem... ich fange nochmal an. Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn, jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, ihn jauchzen mit Liedern. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge, sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Kommt, kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Gott, denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Ganz andere Welt, total andere Welt. Hier geht es wirklich um Lobpreis. Es ist eine große Einladung da drin, Gott zu preisen, einfach weil er Gott ist. Zweckfrei. Das ist mal wieder ein großer zweckfreier Lobi. Einfach Gott preisen, Gott loben, weil er Gott ist. Nicht, weil er das und das getan hat, nicht, weil das und das noch aussteht, nicht, weil ich noch mitten auf dem Weg bin, nicht, weil ich ein Problem habe, was er gelöst hat. Einfach nur, weil er Gott ist. Es ist angebracht. Es ist immer angebracht, diesen Gott zu loben. Und es ist immer auch angebracht, wieder neu zu kapieren, dass wir seine Geschöpfe sind, seine kleinen, gemessen an seiner Größe, mini kleine Menschen, die er unglaublich liebt. Und er ist eben unser unfassbar großer Gott. Und natürlich wird er uns führen. Er ist ja unser Hirt, der uns auf seine Weide führt. Und wenn wir, und das finde ich so schön, die Vorstellung, wenn ich ein offenes Herz habe, dann darf ich ins Land seiner Ruhe. Jetzt schon und dann für immer. Und sonst nicht, aber dann darf ich. Und das finde ich klasse. Das ist schon richtig schön. Das geht ja für uns alle. Und natürlich sollen wir ihm unsere Anliegen und die Dinge unseres Lebens geben. Das hat er uns gesagt. Aber eine andere Facette ist eben auch von diesem Gott, diese Größe. So wie wir das ja auch in den Gottesdiensten unterschiedlich haben. Hier preisen wir den insbesondere betonen wir hier den Liebenden, den nahseienden Gott, den Gott, der mit uns geht, wo wir leben lernen mit unserem Gott. Wenn wir in einer großen Kathedrale sind, ich habe letzte Woche im Dom gesungen, mit den formalistisch durchformulierten Gottesdiensten habe ich mich lange schwer mitgetan. Und inzwischen weiß ich, es ist auch richtig, weil ich da einfach eine ganz andere Facette dieses Gottes preise, nämlich diesen großen, hocherhabenen, dieses Majestätische. Das machen wir hier nicht so in dieser Betonung. Und in anderen Gottesdiensten wird wieder eine andere Facette betont von unserem Gott. Und unser Gott ist einfach ein vielfältiger, ein kreativer, ein riesengroßer Gott. Und es lohnt sich immer, ihn zu preisen. Einfach so. Das ist einfach, und da bin ich sicher, das ist ein Lebensstil, der ihm nicht zuwider ist, der ihn nicht ekelt, wie es in der Hoffnung für alle ist. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Lebensstil, der ihn freut. Und wenn wir mitten in der Last und mitten im Gewühl unseres Alltags unseren Blick heben und ihn groß sein lassen, das ist manchmal eine Überwindung, das braucht auch ein bisschen Disziplin. Wenn wir an einem Problem nagen, und jeder hat ja immer irgendwie eins, und wenn eins erledigt ist, kommt das nächste, dann ist das manchmal nicht ganz einfach zu sagen, dahin gucken. Also das heißt sozusagen, diese Perspektivwechsel wirklich zu schaffen. Aber ich glaube, das ist das, was Gott liebt an uns. Und was ihn dann freut an uns und nicht das, was ihm zuwider ist. Einfach in Liedern, im Gebet, in der Anbetung, ohne etwas zu wollen, einfach nur zum Sein, da sein, weil Gott ist. Ja, und dazu möchte ich euch immer wieder auch unbedingt einladen, Gott zu feiern. Gott wirklich zu feiern, unseren Gott zu feiern, unseren Vater, unseren Herrn Jesus und den Heiligen Geist zu feiern, einfach weil er da ist. Und einfach, weil wir seine Kinder sein dürfen. Und einfach, weil wir sein dürfen und nicht tun müssen. Er ist unser Gott, steht hier. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt.